Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und hier mit mir im geheimen Podcaststudio sitzen mal wieder die
Johanna,
die
Susanne,
jung wie eh und je und der
Simon.
Ha. Und ihr Lieben, ich glaube, das wird meine absolute Lieblingsfolge heute, denn die Streber unter euch werden mich hassen. Das ist eine Folge komplett ohne Vorbereitung, denn wir haben ein kleines Experiment gewagt. Simon, erzähl was dazu, zu diesem Experiment.
Ja, wir haben uns spontan entschlossen, die Community einzubeziehen. Und das ist ja schon bei vielen Großprojekten so das Problem gewesen. So, wenn man die Community fragt, wie sollen wir unser Boot oder unser Schwimmbad nennen, dann kommen dann immer die komischsten Sachen bei raus. Und wir haben tatsächlich über unsere Social-Media-Kanäle aufgerufen, schickt uns doch mal Sprachnachrichten an das Podcast-Team zu Fragen zur Bundespolizei, zu uns als Podcastern und natürlich zu Karriere und Bewerbung. Und wir haben jetzt hier mal 15 von unserem Team rausgesucht bekommen. Ich habe noch nicht reingehört, ihr habt noch nicht reingehört. Das ist jetzt eine sogenannte offene Wundertüte, die jetzt hier vor uns ist.
Ich bin gespannt. Und
vielleicht müssen wir auf unsere Regie zählen, wenn wir die Antwort nicht kennen.
Oder einfach improvisieren.
Okay.
Es kann sein, dass viel gepiepst oder geschnitten werden muss, aber ich glaube, das macht es mal so spannend. Ich habe extra in die Story reingeschrieben, hey Leute, denkt dran, ihr sprecht mit Polizeibeamten.
Und Beamtinnen.
Und Beamtinnen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ich bin gespannt.
Sollen wir starten?
Na komm.
Ja, hau raus.
Okay, gut. Leute, also, wir haben ja eine Sprachnachricht von Finn. Ich spiele sie jetzt einfach mal ab, ja?
Ja, dann mal los. Ja, also es gibt einige Leute, die behaupten, die Bundespolizei sei nie zuständig. Also, was denkt ihr denn über diese Behauptung?
Okay, Finn, was denken wir über diese Behauptung? Die Bundespolizei sei nie zuständig. Das ist tatsächlich so, wenn man so auf Meme-Seiten, Polizei-Meme-Seiten auf Instagram ist oder sich mit anderen Kollegen der Landespolizei unterhält, dann kommt das ja auch
Seiten
mal.
Treibst du dich rum?
Ja, das ist witzig. Dann kommt das ja mal öfter, oder Susanne? Hast du es auch schon mal irgendwie von einem Kollegen gehört, auch von der Landespolizei? Ey, ihr seid da eh für nichts zuständig.
Ich glaube, das ist ein bisschen dieses alte Klischee mit richtiger und nicht richtiger Polizei. Aber wenn du das jetzt den Kollegen vorspielst oder wenn jetzt hier Kollegen zuhören würden, die tagtäglich ihren Streifendienst draußen absolvieren, das wäre wirklich unfair den Kollegen gegenüber, weil die würden jetzt vehement widersprechen. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, wir könnten einen reinen Jingle draus machen, Nerdwissen mit Phil und Simon oder Simon und Phil, wie man das auch nennen möchte, weil ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, sagt man ja so schön. Und da sind ja ganz klar die Zuständigkeiten der Bundespolizei aufgeführt.
Die Aussage, die dahinter steht, ich kann sie bedingt etwas verstehen, obwohl sie auch etwas überspitzt formuliert ist, aber es ist ja grundsätzlich so, dass Polizeihoheit Ländersache ist. Also die allgemeine Polizeiaufgabe von der Verkehrskontrolle bis zur Ruhestörung, bis zum Fahrraddiebstahl ist grundsätzlich erstmal Aufgabe der Landespolizei. Und die Bundespolizei ist eine von mehreren Sonderpolizeien. Wir haben halt keine allgemein polizeilichen Zuständigkeiten, sondern wir haben eine sonderpolizeiliche Zuständigkeit. Und die ist in der Regel, so ganz grob gesagt, auf Bahnanlagen, Flughäfen und an der Grenze. Und deshalb, ich teile die Aussage auch nicht, dass wir grundsätzlich nicht zuständig sind. Wir sind aber halt nur für ganz besondere Fallkonstellationen zuständig. Und wenn man sich mal so in die polizeiliche Kriminalstatistik reinliest, ist ja nicht so, dass wir keine Zahlen produzieren. Also es gibt ja genügend Konstellationen, in denen wir auch einfach zuständig sind. Punkt.
Auch was für Fahndungserfolge von uns sind. Also da braucht man nur mal in den Jahresbericht reingucken. Da brauchen wir uns tatsächlich nicht zu verstecken. Und ich glaube, dass auch dieser Mythos daherkommt, weil der Bürger auf der Straße erstmal nicht so viel mit uns zu tun hat. Es sei denn, er ist jetzt zum Beispiel im Zug unterwegs an einem Bahnhof oder wird halt kontrolliert, wenn er bei einer Fernreise macht und ausreist, dann hat er auch mal wirklich mit einem Bundespolizisten, mit einer Bundespolizistin zu tun. Aber so die normalen Sachverhalte, die im Alltag einfach passieren, da hat er zu, sagen wir mal, 90-95% einfach natürlich mit der Landespolizei, mit seiner Landespolizei in seinem Bundesland zu tun. Was immer vor allen Dingen, also für mich immer so verblüffend ist, wenn ich auf Messen bin, also auf Berufsmessen und gerade Eltern, nicht unbedingt die Bewerber zu uns kommen, dann kommt man natürlich auch mit den Eltern ins Gespräch und die sagen immer, ja, ihr seid doch hier Bundesgrenzschutz, ihr habt doch hier Grenzschutz, ne? Das ist so euer Ding und so, das ist immer noch so das alte Ding und dann zähle ich auf, ja, passt auf, also wir machen noch das, Bahnpolizei, Grenze, Luftsicherheit, wir sind im Ausland permanent mit 2500 Beamten, wir haben die komplette spezialisierte Direktion 11, Susanne, da kannst du sagen, mit der GSG 9 und wir haben die Teil der Küstenwache, was, GSG 9 ist auch euch, was, Sky Marsh, das macht ja auch, ja, Kriminalitätsbekämpfung macht ja auch, also man kommt dann wirklich auch vom Hundertsten ins Tausendste und ich glaube, uns geht es zum Beispiel mit dem Zoll so. Also wenn man mal überlegt, was der Zoll eigentlich für krasse Aufgaben noch zusätzlich hat, total breit gefächert, einerseits Schwarzarbeit eben bis Drogenfahndung und so weiter und so fort, das ist auch ein Riesenbereich, wo wir jetzt vermutlich denken würden, ja, für was ist denn der Zoll eigentlich zuständig?
Aber auch Sonderpolizei.
Ja. Wobei man schon sagen muss, dass das für die Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt immer differenzierbar ist. Das heißt, wenn wir jetzt eigentlich gerade als Aufgabe Grenzpolizei haben und wir fahren Streife und sehen einen Autounfall, dann würden wir natürlich auch eingreifen. Also erstens ist die Zusammenarbeit mit der Landespolizei immer da und wir werden vom Bürger trotzdem, es steht Polizei drauf und ist auch Polizei drin. Also wir sind ja nie nicht zuständig. Wir geben es dann später ab für die Sachbearbeitung, weil wir offiziell nicht zuständig sind, aber trotzdem sind ja viele Aufgaben ganz normale Polizeiaufgaben. Also das muss man schon auch nochmal klar darstellen.
Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen, zu dieser Frage. Und dann wird man weitergehen zu Michael. Wie gesagt, wir haben die vorher nicht gehört. Das ist jetzt wirklich, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich spiele mal die Sprachnachricht von Michael ab.
Wenn man privat einen Master macht und dann in den höheren Dienst der Bundespolizei einsteigen will, wird man dann irgendwie Recht des Masters verwendet oder eingesetzt oder ist es dann offen? Weil ich studiere gerade Supply Chain Management im Master und es würde mich interessieren, dann in der Logistik bei der Bundespolizei anzufangen.
Vielleicht an Michael gerichtet und alle, die vielleicht ähnliche Fragen umtreiben. Das kann man nicht so allgemein jetzt beantworten tatsächlich. Es gibt verschiedene Einstiegsmöglichkeiten und es gibt auch gerade, sage ich mal, bei uns einen sogenannten Stabsbereich 2 in den Direktionen oder auch in den Dienststellen. Das ist so ein bisschen Technik.
Polizeitechnik.
Polizeitechnik, genau. Und da gibt es schon so Quereinstiegsmöglichkeiten, allerdings nicht im höheren Dienst nach meinem Kenntnisstand. Da müsste man sich nochmal ganz genau erkundigen beim Einstellungsberater. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wenn man sich im höheren Dienst bewirbt, das kann man mit einem Masterstudiengang machen, aber nicht jedes Masterstudienfach wird akzeptiert für den Einstieg. Und das sind immer, also das wird auch pro Jahr einfach entschieden, das kann man gar nicht immer so festlegen und das muss man dann individuell erfragen.
Da hatten wir auch, glaube ich, mal eine gute Folge zu. Ja. Vielleicht kann die Regie uns die noch.
Genau. Und die steigen wiederum dann aber auch in den allgemeinen höheren Dienst ein und werden ganz normal Dienststellenleiter oder irgendwann mal Sachbereichsleiter, Stabsbereichsleiter. Also die machen dann nicht eine Verwendung, die speziell zu ihrem Masterstudiengang passt, sondern die steigen einfach allgemein bundespolizeilich
also,
ein.
Teils. Wir haben ja zum Beispiel die Ingenieure und die ITler, also die mit einem fertigen Master oder einem fertigen Master, was IT oder Ingenieurwesen angeht. Und die arbeiten dann aber auch zum Beispiel bei der Abteilung 6 eben in diesem Bereich. Also ein Kollege zum Beispiel, der als Ingenieur eingestiegen ist in den höheren Dienst, der ist zum Beispiel federführend gewesen bei der Neueinführung unserer großen Küstenwachen, unserer großen Bundespolizei-Seeschiffe. Also der konnte dann eben aus seinem Ingenieurstudiengang eben daraus eben auch wieder Vorteile ziehen und war eben federführend bei der Beschaffung von diesen Schiffen mit dabei.
Also Michael, hör nochmal in Episode 72 rein, vielleicht findest du da noch ein paar Antworten. Ansonsten wende dich einfach mal an den Einstellungsberater und der hilft dir dann weiter.
Genau, und unsere Bundespolizei-Laufbahnverordnung ist ja auch öffentlich im Internet einsehbar. Ich verweise hier an dieser Stelle nochmal auf den Paragraph 10 der Bundespolizei-Laufbahnverordnung.
Danke, Phil. Das wird jeder
sehr gerne machen.
So, dann haben wir den Erik. Ja, Ich würde einfach mal Erik abspielen, ja?
Mhm.
Okay.
Meine Frage wäre, was ist der Hauptunterschied zwischen dem mittleren Polizeivollzugsdienst und dem gehobenen Polizeivollzugsdienst?
Ja, sehr schöne Frage, würde ich sagen, oder?
Ich würde sagen, die Farbe der Sterne.
Die Farbe.
Na, da müssen wir schon
es ist wirklich, also auf Messen ist das eine der häufigsten Fragen. Wenn ich dann auch in den Broschüren zeige, hier ist der mittlere, hier ist der gehobene Dienst und die fragen ja, was mache ich? Was ist der Unterschied? Was mache ich da?
Das kenne ich auch noch so. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen früher anfangen. Also es ist hier zum einen ein unterschiedliches Eingangsamt, also mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen. Also man hat mit einem Realschulabschluss oder mit einem Hauptschulabschluss und Berufserfahrung die Möglichkeit, sich im mittleren Dienst zu bewerben, um eine Ausbildung zu machen. Und im gehobenen Dienst braucht man das Abitur oder die Fachhochschulreife, um ein Studium bei uns zu machen. Danach, unmittelbar nach der Ausbildung, korrigiert mich bitte, hat sich das, glaube ich, über die letzten Jahre ein bisschen verändert. Da ist der Unterschied zumindest direkt nach dem Studium nicht unbedingt gleich so riesig, weil in der Regel fangen alle erstmal im Streifendienst an, irgendwo auf einer unserer Dienststellen, Bahnhof, Flughafen oder im Grenzbereich.
Oder in der Hundertschaft.
Ja. Oder in der Hundertschaft.
In der Hundertschaft ist es in der Tat noch ein Stück weit anders. Okay. Da sind die Dienstposten, die Vollzugsdienstposten, also der klassische Polizeibeamte in der Einsatzgruppe, der ist im mittleren Dienst und die Führungsdienstposten sind dann schon im gehobenen Dienst. Okay. Also die Dichte an GD-Dienstposten ist in der BP nicht ganz so hoch.
Gehobener Dienst
am Meier. Genau, ja. Entschuldigung, ja, bingo. aber im Streifendienst gebe ich dir da recht.
Ja, im Einzeldienst unterscheidet sich nicht so sehr.
Aber meine Frage, also wenn die dann, auf die frischen PKs kommen von der Akademie, sind fertig, Polizeikommissare, die werden also.
Oder Kommissarinnen.
Werden die dann auch direkt in die Führungsgruppe? Kommen die dann zu euch in die Führungsgruppe rein? Oder sind die auch erstmal mit in den Einsatzhundertschaften, in den Zügen mit drin?
In den Einsatzzügen, die Truppführer, die sind dann Beamte des gehobenen Dienstes.
Das kann also sein, dass der, also wie es früher mal war, dass wirklich alles so war, dass man von der Akademie runterkam und man ist direkt Dienstgruppenleiter geworden. So ist das?
Naja, Dienstgruppenleiter ist es ja mal noch was anderes. Also als Truppführer hast du ja keine Führungsspanne wie in der Dienstgruppe von 40, 50 Leuten. Bei mir war es auch so. Ich bin mit 21 Jahren vom Studium gekommen und bin direkt Truppführer bzw. Gruppenführer damals geworden und war verantwortlich für 10 Polizeivollzugsbeamte.
Ja, die du.
Ab Tag 1.
Gruppenleiterin.
Ja, genau.
Okay.
Und so ist es in der Bereitschaftspolizei immer noch.
Also kann man erstmal grob festhalten, um auch die Frage zu beantworten, dass natürlich es am Anfang erstmal wenig Unterschiede gibt. Grundsätzlich ist es so, dass man gerade, wenn man am Bahnhof, im Einzeldienst ist, am Flughafen oder an der Grenze, nehmen wir jetzt mal die Beispiele, dass man erstmal auch ganz normal auf Streife geht und man auch einen Kollegen an der Seite hat, der natürlich dann auch erfahrener ist, ein erfahrener Hauptmeister oder ein erfahrener Oberkommissar, was auch immer. Und dass natürlich dann im Laufe der Laufbahn, die man dann antritt, mehr und mehr Führungsverantwortung dazu kommt.
Genau, also so die grundsätzliche Ausrichtung der beiden Laufbahngruppen ist schon so, dass der gehobene Dienst schon eher darauf ausgerichtet ist, perspektivisch schon auch die Führungsfunktion zu übernehmen. Ne? Das ist eine ganz klassische Hierarchie. Wir haben immer ein dreigeteiltes Laufbahnmodell. Oben drüber steht der höhere Dienst. Das ist so eher, wir würden es jetzt vielleicht neudeutsch in der Managementfunktion sehen. Dienststellenleiter-Ebene, stellvertretender Dienststellenleiter. Die mittlere Führungsebene, das ist dann der gehobene Dienst. Und die ausführende Arbeitsebene ist der mittlere Dienst.
Was vielleicht aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist, dass man trotzdem in allen Bereichen arbeiten kann, weil wir stellen ja hier immer alles vor und es gibt eigentlich, mir fällt jetzt nichts ein, wo es keine mittlere und keine gehobenen Dienststellen, also wo es nur das eine gibt. Also es bleibt einem die Breite der Bundespolizei offen. Und man kann natürlich auch, wenn man im mittleren Dienst anfängt, irgendwann den Aufstieg machen und in den gehobenen Dienst aufsteigen.
Und sogar auch in den höheren Dienst. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Kollegen, die aus dem mittleren Dienst kommen, als damals noch Hauptwachtmeister angefangen und sind mittlerweile in ganz hoher leitender Funktion im höheren Dienst. Also diese Laufbahnen sind entsprechend offen und durchlässig für jeden, der dann die Voraussetzung für den Aufstieg erfüllt und sich dann weiterqualifizieren will. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle, weil es des Öfteren mal vorkommt, dass wir nämlich auch so ein bisschen gebasht werden, weil der komplette Podcast ja nur aus Beamten des gehobenen Dienstes besteht und der mittlere Dienst hier nicht repräsentiert ist. Ich möchte mal etwas die Lanze brechen, dass es bei uns nicht daran liegt, dass wir alle im gehobenen Dienst sind, sondern das ist ja alles so ein Stück weit aus persönlichen
Zufall.
Zufallskontakten entstanden und das hatte nichts mit der Laufbahn zu tun.
Nein, und wir haben auch schon ganz viele tolle Beamtinnen und Beamten aus dem mittleren Dienst als Gäste da gehabt.
Ja, und bei mir am Messestand, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder wenn ich an Schulen gehe, ist auch eine der häufigsten Fragen, das sind ja meistens so, dass die in der 8., 9. Klasse sind und meistens vor ihrem Realschulabschluss stehen und dann eben sich die Frage stellen, mache ich dann weiter mit der Fachhochschulreife, mache ich noch das Abitur, um bei uns zu studieren? Und da ist eben immer die Frage, was soll ich tun? Soll ich jetzt erst die Ausbildung machen? Soll ich die Schule weitermachen, um dann zu studieren? So pauschal kann man das tatsächlich meines Erachtens nie beantworten. Das muss immer aus einem persönlich herauskommen. Will ich noch wirklich noch 2 Jahre, manchmal 3 Jahre weitermachen nach der Schule, um das Abitur zu bekommen, um dann noch zu studieren? Also möchte ich diesen Weg gehen? Manche sagen halt so mit 16 oder 17, hey, ich will raus, ich will eine richtig so eine klassische Ausbildung machen. Und da finde ich
oder
den
Geld verdienen einfach Geld verdienen, schon, ja.
Und da finde ich die Bundespolizei einfach deswegen ein super Arbeitgeber, weil man dann trotzdem sich nicht den Weg verbaut. Also man kann auch sagen, hey, ich habe wirklich genug von der Schule, ich will nicht weitermachen. Ich gehe ganz normal, wie es auch früher Normalität war, mit dem Realschulabschluss von der Schule ab, mache meine Ausbildung. Und teilweise ist es so schon, wenn man teilweise schon Obermeister ist, also man hat dann die Ausbildung gemacht, man ist fertig, man hat noch 2 Jahre Probezeit und dann kann man sich schon direkt für den Aufstieg bewerben und kann innerhalb der Bundespolizei nochmal studieren.
Und es gibt ja auch viele, die mitten im Abitur im mittleren Dienst einsteigen.
Das gibt's auch. Wir haben auch ganz viele, die mit Abitur erstmal sagen, hey, ich mache doch den mittleren Dienst.
Das ist eine ganz persönliche Entscheidung und wer da noch ein paar Informationen braucht, der kann bei uns auch nochmal auf der Webseite gucken, kommt zu bundespolizei.de oder spricht einfach mal mit einem Einstellungsberater in seiner Wohnortnähe und lässt sich da noch mal ein bisschen oder macht ein Praktikum bei uns oder geht zur Panther Challenge. Also es gibt diverse Möglichkeiten, um da
gute Veranstaltung übrigens.
Ja, reinzuschnuppern.
Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir auf alle Fälle eine gute Antwort gegeben. So, dann kommen wir zur nächsten. Ich würde sagen, wir haben hier die Joy in der Leitung. Also, ich spiele einfach mal die Nachricht von Joy ab.
Hallo, liebes Funkdisziplin-Team. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, man wird ja in dem Job Bundespolizist öfters mal angegriffen von Zivilleuten. Und wenn man frisch aus der Ausbildung kommt, dann kann das schon manchmal schockierend sein oder Angst machen, dass man einfach so von irgendwelchen Leuten einfach angegriffen wird, ohne irgendwas vorher gemacht zu haben. Wird das dieses Gefühl irgendwann weniger oder bleibt das für immer?
Das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Vielen Dank dafür.
Vor allem erstmal die Ansprache. Also
liebes Funkdisziplin-Team, ja, danke, Joy. Also,
genau, das finde ich richtig gut.
Nee, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Frage, weil ich glaube, das kennen ganz viele. Und ich habe das tatsächlich in meiner Zeit als Einstellungsberaterin auch ganz gerne mal zum Thema gemacht, dass ich gesagt habe, stellt euch darauf ein, es gibt einfach Menschen da draußen, die euch nicht leiden können, einfach nur, weil ihr die Uniform anhabt, die euch gar nicht kennen. Und also ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass wir nie alleine unterwegs sind. Das ist ja schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Du bist immer mindestens im Streifenteam und gerade als Berufsanfänger hast du immer einen erfahrenen Kollegen an deiner Seite, der dir da zur Seite steht. Und du bist natürlich auch immer verbunden durch deine Funkgeräte und so weiter mit deiner entsprechenden Leitstelle. Und wenn eine brenzlige Situation kommt, ist es Usus, dass man sich auch Verstärkung ruft. Also von daher, es ist schon mal nicht so, dass man alleine durch diese Situation muss. Das ist schon mal Punkt 1.
Und ein ganz wichtiger zweiter Punkt, finde ich, ist, es gibt ja eine Ausbildung, ein Studium vorher. In der Zeit gibt es diverse Rollenspiele, die wir machen und auch das Einsatztraining. Also man wird ja auch vorbereitet auf die Situation.
Also das ist ja auch immer die Sache, wir haben ja immer auch eine sehr harte Ausbildung, muss man einfach auch mal so sagen, auch das Studium natürlich, da werden ja auch die praktischen Sachen genauso auch vermittelt und das ist total wichtig. Also wenn ich mir überlege, ich bin wirklich als, weiß nicht, so richtiger Lulatsch-Abiturient da hingekommen und dann hatte ich das 3 Jahre Studium und habe dort so viel gelernt und mich so weiterentwickelt, das heißt, wenn man auch, man entwickelt sich auch so weiter und lernt so viele neue Fähigkeiten, die man in sich versteckt noch gar nicht weiß. Also man wird erstmal auch super auf diese Situation vorbereitet, mit solchen Situationstrainings. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir eine sehr praktische Ausbildung haben. Das heißt, Klar ist man Vormittag auch im Lehrsaalgebäude und da muss man auch Recht pauken. Das ist ganz wichtig. Alles, was wir machen, muss eine rechtliche Grundlage haben. Aber das wird dann auch angewendet. Das heißt, Nachmittag geht man ins Polizeitrainingszentrum. Dort sind ganze Dienststellen nachgebaut, ganze Wohnungen nachgebaut, Bahnsteige mit echten Waggons nachgebaut, Flugzeugrümpfe nachgebaut. Und da wird wirklich...
Bahnhofskneipen.
Genau, Bahnhofskneipen nachgebaut. Und da wird wirklich richtig drin trainiert. Und das ist eine Sache, die ist schon mal vorbereitet. Dann ist immer so, wenn ich so dann auch Eltern sage, ja, pass auf, im zweiten Jahr geht ihr Sohn, ihre Tochter auch schon raus an die Dienststellen. Das heißt, ich finde das auch total wichtig, relativ früh auch in diese Praktika reinzugehen und mit seiner Bärenführerin, Bärenführer da die erste Streife. Ich habe mich auch nicht bereit gefühlt, als ich das erste Mal wirklich so, hat er jetzt gesagt, so, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt auf Streife. Und ich so, okay, it's happening, it's, yeah, it's happening, ich gehe wirklich auf Streife
aber
raus
das
und
ist
ich bin
nicht,
im Einsatz.
Aber es ist wirklich nicht am ersten Tag. Es ist nicht so, man bekommt die Uniform und herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du Polizeibeamt und es geht los, sondern es ist ja trotzdem vorher erstmal noch eine Vorbereitung, auch wenn es während der Ausbildung schon mit den Praktika losgeht. Und das ist auch nochmal ein Appell für alle, die noch zögern, sich zu bewerben bei der Bundespolizei. Macht es einfach. Also es ist nicht so, dass man vorher komplett weiß, was einen erwartet. Wir sind auch alle zögernd da reingegangen und haben das bis heute nicht bereut.
Das ist vollkommen richtig. Susanne, du hast es eingangs gesagt, ich würde da ganz gerne nochmal Bezug nehmen. Du hast gesagt, es gibt Leute, die uns nicht leiden können, weil wir die Uniform tragen. Und ich finde, das muss man halt auch, und dessen muss man sich auch bewusst sein. In der Regel ist es ja nicht so, dass man persönlich angegriffen wird. Du als Susanne oder du als Simon, gut, bei dir ist es nochmal was anderes.
Ja, Simon ist immer was anderes.
Oder du, Johanna, nein, es geht in dem Fall vordergründig ja einfach darum, man trägt eine Uniform, man ist Repräsentant eines Staates und das darf auch in einer pluralistischen Gesellschaft so sein, dass man halt auch nicht unbedingt mit allem einverstanden ist, gar keine Frage. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass es durchaus auch mal sein kann, dass solche Situationen entstehen. Man ist da nie vor in irgendeiner Art und Weise gefeit und man, wenn man den Beruf des Polizisten, der Polizistin oder sich für diese Berufslaufbahn entscheidet, muss man sich darüber im Klaren sein, welche Risiken dieser Beruf mit sich bringt. Das kann immer passieren. Ja, also es ist, also ich meine, ihr habt das alles gerade, das stimmt auch, wir werden auf alles vorbereitet und das ist auch alles vollkommen okay, aber man muss es halt einfach sich darüber im Klaren sein, wenn man so einen Beruf eingeht, dass es halt einfach nicht ausgeschlossen ist, dass dieses Risiko latent besteht und deshalb so ehrlich, und das gehört auch in so einem Format jetzt hier bei aller Offenheit auch dazu, dass es Risiken gibt und die lassen sich nun mal auch nicht ganz von der Hand reden.
Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, auch nochmal zu erwähnen, es ist natürlich so, wir haben ja gesagt, wir gehen die Situation so durch, aber es gibt bei uns einen Leitfaden, der heißt 371.
Richtig, Eigensicherung.
Ich möchte auch aufgenommen werden hier
ich
bei
möchte auch
Nerds.
Mal im Nerd-Jingle mitreden dürfen. Und also was ich damit sagen will, wir lernen nicht nur uns zu verteidigen, wenn wir angegriffen werden, sondern der Schwerpunkt auch in unserer einsatztaktischen Ausbildung besteht eigentlich darin, Situationen zu vermeiden, also vorher schon, ob es Kontrollsituationen sind oder ähnliches.
Oder auch im Privaten. Wenn man sich in ein Restaurant setzt, immer mit Blick in den Raum, man erkennt Polizisten und das prägt. Gewisse Dinge prägen.
Also wir entwickeln auch ein Gefahrenradar und wir lernen vor allen Dingen auch in die Situation so reinzugehen, um ein möglichst geringes Risiko einzugehen. Ob das Abstände sind und bestimmte Vorgehensweisen, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass wir uns dann vielleicht in wirklich in einem schweren tätlichen Angriff oder so befinden. Und das ist ja auch schon ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung, dass wir eben da dieses Gefahrenradar entwickeln.
Und wir haben die Führungs- und Einsatzmittel noch gar nicht erwähnt. Wir haben ja neben unserem super Teambuddy, auch noch ein Pfefferspray, ein Schlagstock und eine Pistole, die uns zusätzlich schützt.
Genau. Dies.
Ja.
Ja, dann mal zur nächsten Frage.
Der heißt der Ardi, würde ich einfach sagen. Ardi. Der schreibt uns, beziehungsweise hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich spiele einfach mal ab.
Hallo, liebes Podcast-Team. Ich habe genau zwei Fragen an euch. Meine erste Frage wäre: Wie habt ihr das geschafft, so sportlich zu sein? Weil ich zum Beispiel schaffe das nicht. Ich habe nicht die Disziplin dafür, war auch nie der sportlich Fitteste. Ich glaube, es geht auch so den einen oder anderen, die euren Podcast anhören. Und meine zweite Frage wäre: Wie habt ihr euch aufs Interview vorbereitet? Da ist meine größte Angst. Und ja, ich bedanke mich bei euch und liebe Grüße aus Stuttgart. vielleicht bald mit euch in Uniform und auf Streife.
Oh, sehr sympathisch. Ja, liebe Grüße nach Stuttgart zurück. Und das sind ja auch zwei schöne Fragen, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Genau, da wird man dem, denk mal, klamüsern wir mal auf in die erste Frage. Und das war mit dem Sport. Susanne, du bist
wie
ja auch so eine.
So sportlich zu sein.
Du bist ja auch, glaube ich, also, Fahrrad, ne?
Danke,
so dein
danke,
Ding.
Danke geht raus, ne? Dass du uns als sportlich praktisch auch so einklassifizierst, ja. Ja, gut. Also ich meine, man macht es halt einfach. Ich,
ja.
Also man muss schon sagen,
eine gewisse, gar nicht so,
also eine gewisse Disziplin muss man für den Beruf schon mitbringen. Das muss man einfach auch so sagen. Also und man kann sich ja auf den Sporttest sehr gezielt vorbereiten. Also
ich muss mal vielleicht ganz ehrlich zugeben, an dieser Stelle, ich oute mich mal, als ich mich beim Bundesgrenzschutz beworben habe, war ich tatsächlich noch nicht so sportaffin. Also ich war schon immer sportlich und so, aber ich war nicht so sportaffin. Ich war noch mitten in meiner Schulzeit, hatte das Abitur ja vor der Nase und da lag definitiv der Fokus bei mir drauf. Und der Sporttest war für mich eine Herausforderung. Ich habe mich wirklich gezielt darauf vorbereitet, den habe ich nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Das muss ich an der Stelle einmal so sagen. Meine Affinität zur Sportlichkeit kam eigentlich mit den Jahren, einfach weil man auch einen Ausgleich braucht, ne? Also man muss den Kopf mal freikriegen und merkt einfach mit der Zeit, das tut gut. Und jeder hat da was anderes, sei es Wandern, sei es Fahrradfahren, Laufen. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die haben ganz unterschiedliche Hobbys, aber man braucht halt irgendwas, um auch mal den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man dann einfach ein bisschen regelmäßiger damit anfängt.
Ja, also ich würde sagen, dass es, also ich würde es ähnlich sehen wie du, Susanne, dass es bei mir ähnlich war. Ich meine, vermutlich ist Adi auch ein Teenager-Alter, würde ich einfach noch sagen. Und es war, also da hatte ich auch nicht so die Disziplin und jeden Tag laufen gehen und jeden Tag ins Fitness. Das ist tatsächlich bei mir genauso auch während der Ausbildung beziehungsweise während dem Studium gekommen, weil das natürlich auch einen fordert. Also es ist natürlich auch ein körperlicher Beruf und man vergleicht sich natürlich auch. Der hat das hier bei der Hindernisgerätebahn, hat der das besser geschafft und wer drückt mehr auf der Bank? Es ist auch so ein bisschen auch würde ich sagen, gehört so ein bisschen mit dazu, sich auch dann zu vergleichen. Dann will man auch so viel drücken auf der Bank, dann geht man öfter mal ins Fitnessstudio. Ja, und so entwickelt sich das Ganze, glaube ich. Also wir haben ja auch während der Ausbildung ganz viele Sportstunden, gar nicht Einsatztraining oder Situationstraining, sondern wirklich richtige klassische Sportstunden. Und wo man auch laufen geht oder wo man eben eine Hindernisgerätebahn macht. Und ich glaube, dass das auch einfach noch kommt. Also ich würde jetzt sagen, die gibt dir Zeit, dass man auch persönlich entwickelt man sich noch weiter, entwickelt seine Routinen und ich glaube auch, dass der Sport oder dass du auch merken wirst, wenn du dann zur Ausbildung hoffentlich gehst oder zum Studium, dass dir der Sport auch wirklich selber gut tut, nicht nur in einem körperlichen Sinn, sondern auch, bei mir war es zumindest so, mit der Kraft und je mehr man gedrückt hat, steigt auch dein Selbstbewusstsein. Und so trittst du dann auch meines Erachtens auch auf Streife auf, dass man eben auch wirklich selbstbewusster ist und das auch nach außen hin ausstrahlt, ohne jetzt so ein übermännliches Gehabe zu haben, sondern einfach wirklich gesundes Selbstbewusstsein, was man eben auch mit einem Kraftsport und einem Ausdauersport auch wirklich entwickelt.
Also
Phil steht in den Startlöchern, jetzt kommt noch was.
Ja, ich glaube, ich kann den Adi etwas beruhigen, denn als ich mich beworben habe, man hat sich ja dann so in der Schule unterhalten und ja, und was machst du so nach dem Abi? Ja, ich gehe zur Polizei. Die Frage O-Ton meiner Mitschüler war, muss man da nicht supersportlich sein? Ehrlich, also es ist in der Tat so, ich war so sportlich jetzt nie so wirklich der Überflieger, aber ich bin immer noch der Meinung, der Sporttest ist absolut machbar.
Ja.
Und man muss mal ganz klar sagen, dass ich habe das im Podcast jetzt schon mehrfach gesagt, aber der Sporttest ist das einzige in diesem Auswahlverfahren, worauf man sich zu 100% vorbereiten kann. Mhm. Das ist das einzige, was überall steht, welche Leistungen werden von mir abverlangt, schwarz oder weiß. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Also ich habe damals ein Riesenproblem mit dem Standweitsprung gehabt, den gab es damals in meinem Einstellungstest noch. Liegt halt einfach auch daran, dass ich nicht der Größte bin, relativ kurze Beine habe. Aber meine Eltern erzählen diese Anekdote gerne heute noch. Ich habe mir damals mit zwei Streifen Panzerband genau diese Entfernung abgemessen, die ich springen musste und habe dann in der
Garage meiner Eltern diesen Standweitsprung geübt.
Oh, ich stelle mir das gerade so bildlich
vor.
Ja. Oh,
kleinen
ja.
Film. Aber das ist ja. So aber wie im Sommer. Kannst du da noch die Rocky-Musik so hinterlegen?
Ja, also
jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst.
Das,
ja,
das mit dieser Rocky-Musik, mein lieber Simon, das beklären wir gleich nochmal bilateral.
Das Klebeband klebst noch heute
in
der Garage.
Nicht ganz, noch zu sehen.
Nichtsdestotrotz ist es so, man weiß, okay, wo stehe ich läuferisch, wo stehe ich in den verschiedenen Disziplinen. Das kann man alles auch gerne seine Sportlehrer mal fragen, ob man diesen Einstellungstest, diesen Kasten-Bumerang-Test heißt der, glaube ich, mittlerweile.
Koordinationstest.
Ne? Dieser Koordinationstest. Das kann man ja, das steht überall, das kann man nachbauen und einfach mal ablaufen. Und wenn ich halt merke, ich habe in irgendeiner Disziplin echt Probleme, ja, dann muss ich halt auch mal rangehen und muss das üben.
Mhm.
Punkt.
Und wenn du Kollege von uns sein willst, gib Gas.
Ja, das ist halt einfach so. Und ich glaube, die Frage, wie man sich am besten aufs Interview vorbereiten kann, die würde ich einfach mal schieben. Ich würde sagen, wir machen einfach
Cliffhanger.
Wir machen einfach noch eine Folge.
Das ist eine gute Idee.
Ja? Und lass uns jetzt einfach mal in die Mittagspause gehen.
Also Adi,
ich hab nämlich Hunger.
Bleib dran, ja? In 4 Wochen bekommst du deine Antwort.
Ja, bis dahin, lieber Adi, vielen Dank für die beiden Fragen. Die zweite Frage beantworten wir dir, safe versprochen. Und euch allen da draußen wünschen wir bis dahin einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend.
Egal,
wo ihr uns gerade hört.
Tschüss.
Ciao.
Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.